Aufatmen im Erzgebirge. Aue schießt sich zum Sieg und den Löwen den Trainer weg.
Carl Zeiss, Chemnitz. Fast Abbruch wegen Eskalation in Jena.
Und Frust bei der Regionalliga-Reform-Initiative. Wir sprechen über alles.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt, an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Ein ganz herzliches Willkommen allerseits. Ausgabe 10 von Im Osten geht die Sonne auf. Wir feiern unser erstes kleines Jubiläum. Guten Morgen, Jungs. Gregor, Paddy, wie geht's euch?
Morgen.
Moin, moin, guten Morgen.
Ja, ich habe hier so eine zum 10. Mal.
Jubiläumschoreografie gemacht. Eine private. Die seht ihr jetzt gerade noch nicht.
Da freuen wir uns drauf. Spätestens auf Insta werden wir sie dann präsentiert bekommen. Ich würde sagen, wir starten wie gewohnt mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Mit dabei heute wieder der Mann, den jede Sportgerichtsbarkeit schon alleine wegen seiner Stimme freisprechen würde. Paddy Fritsche.
Oh, das ist aber sehr, sehr schön. Dazu bei uns der Mann, der in den letzten 3 Wochen nach Italien geflogen ist, jeweils wöchentlich. Nicht, weil er es kann, sondern weil er einfach zu viel Geld hat. Mit Tennissocken und Birkenstocks flaniert er durch die Toskana, süffelt Vino Blanco und summt dabei Andreas Burani ein Hoch auf mich. Er lebt eben la deutsche Vita, Gregor Rühl.
Er hat heute Morgen nicht das Fass, sondern sein Mikro angestochen. Er ist nicht auf dem Oktoberfest, er hängt höchstens im Podcast fest. Ich begrüße den lustig labernden Lederhosenbesitzer Alex Küpper.
Ja, vielen Dank, herzlich willkommen und dann legen wir doch mal los. Jungs, wie habt ihr das Fußballwochenende verbracht und erlebt? Es war ja doch wirklich was los im Osten der Republik.
Oh ja, es war was los. Ich war, wie gesagt, wie Paddy hat es ja schon analysiert, wie ein Detektiv. Ich war noch mal habe noch mal so einen kleinen Spätsommerurlaub gemacht, der gar nicht so viel Sommer in sich hatte, weil es relativ viel geregnet hat in der Toskana. Aber naja, bin erst Samstag wieder zurückgekommen und bin dann Volley aufs Sofa und habe mir im MDR die Partie in Aue gegen 1860 angeschaut und dann lief später ja auch noch Carl Zeiss Jena gegen Chemnitz. Wir sprechen sicherlich später drüber.
Irgendwann lief es dann, ja.
Man brauchte relativ viel Zeit, um die Partie zu schauen. Man durfte sich nicht mehr so viel vornehmen am Samstag, wenn man da durchkommen wollte. Aber ja, so habe ich den verbracht. Wart ihr denn im Stadion?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das genauso gemacht wie du. Ich habe auch quasi alles Volley genommen und habe mich dann Samstag mal auf die Couch gesetzt und habe beide Fußballspiele ebenso gespannt und gebannt verfolgt. Sonntag war ich dann noch in Ulm, bin da immer noch. Da habe ich zumindest eine schöne Fußballerfahrung gemacht. War zwar für den Basketball hier, habe mich gestern aber mit einem sehr, sehr gut aufgelegten Joe Reichert getroffen vom SSV Ulm. Überragend geiler Typ und er hat versprochen, auch mal reinzuhören. Ob er es macht, weiß ich nicht, aber ich werde ihn das nächste Mal drauf anpieksen. Deswegen beste Grüße auch hier nach Süddeutschland sozusagen. Joe Reichert, ich habe den ersten Baden-Württemberger quasi dazu bekommen, höchstwahrscheinlich mal einen Ostfußball-Podcast zu hören. Ich glaube, das kann man auch so als kleinen Erfolg verbuchen.
Na, bester Kumpel von Vinko Schapina, also die Verknüpfungen sind enge.
Wir haben auch gestern Fotos geschickt nach Dresden sozusagen in Richtung Vinko Schapina. Das heißt, auch hoffentlich aus der Richtung wird zugehört. Wir läppern uns weiter nach vorne, Jungs.
Wir haben generell auch Hörer aus, was habe ich euch geschickt? Kollege bei Instagram hat mir geschrieben, der irgendwie aus, ich glaube Flo, kommt aus Nordhessen und hat gesagt, er hört unseren Podcast, weil er in den 80ern schon immer Ostfernsehen geschaut hat und sich für die, es war bei denen das 4. Programm und er hat sich damals schon für den Ostfußball interessiert, also das ganze Spiel mal andersrum gespielt, nicht heimlich Westfernsehen geguckt, sondern heimlich Ostfernsehen geschaut und aus Nordhessen damals schon den Ostfußball verfolgt, fand ich eine sehr coole Nachricht.
Ja, und ist jetzt bei uns mit dabei, freuen wir uns sehr. Gerne mehr im Übrigen von solchen Nachrichten, also wird natürlich alles gelesen und wenn es denn dann wirklich geile Geschichten sind, dann nehmen wir die auch gerne auf in diesen Podcast, so wie folgende, Paddy, du warst unterwegs, hast recherchiert, den Blick in Richtung Basis gewendet und hast eine Geschichte herausgefunden und recherchiert, die bei uns läuft unter
der Kreisliga-Kirsten der Woche.
Das hast du sehr wertschätzend formuliert, recherchiert dafür, dass mir einfach eine Nachricht geschrieben wurde. Und ich hab danach einen Artikel gelesen in der freien Presse.
Na, ist doch du Paddy, also in Zeiten, wo hier Transferjournalismus als eigenes kommunikatives Feld aufgemacht wird, ja, und man mit WhatsApp-Nachrichten in irgendwelchen Sky-Sendungen prahlt, finde ich völlig okay, dass man eine Zusendung als Journalismus verkauft.
Also jeder gelesene Zeitungsartikel zählt unter Recherche, 100%.
So. Okay, dann habe ich hier, warte, dann muss ich das bitte aber auch in den
Kreisliga-Journalismus ist das.
Dann habe ich hier folgende Exklusivmeldung für euch, um das mal so mit dem Wording entsprechend auch zu bedienen. Dienstag war es, letzte Woche Dienstag, ein Freundschaftsspiel, ein Benefizspiel zwischen dem SV Planitz. Erste Herrenmannschaft von Planitz zockt in der 8. Liga, die haben gespielt gegen den FSV Zwickau, gegen den hiesigen Regionalligisten. Und das Tor der Woche des Monats, des für ihn vielleicht Lebens, hat Finn Riedel geschossen. Es war ein Diagonalball von seinem Mitspieler, von Pascal Simon. Der hat den, sag ich mal, einmal komplett wirklich Diago von der Mittellinie gefühlt Richtung 16er-Eck, linkes 16er-Eck gefetzt. Und Finn Riedel stand plötzlich alleine mit noch ein paar Metern zu gehen vom Kasten vom FSV. Und hat einfach das Ding Volley mal draufgejagt. Direkt diesen Diagonalball. So ein bisschen nur noch cooler, so Maxi Rodriguez, Weltmeisterschaft 2006 mäßig. Dieses Tor gegen Mexiko im Achtelfinale in Leipzig damals. Der hat mit der Brust.
Da muss ich ganz kurz einhaken, bei dem Spiel war ich nicht im Stadion.
Ich schon, ich war im Stadion. Kannst du mal sehen, das war mein erstes WM-Spiel live im Stadion.
Nein, ich war auch bei dem Spiel im Stadion.
Ach, du warst auch da.
Und wir haben uns nicht getroffen.
Ja. Komisch. Hättest du aber Bescheid sagen müssen, Paddy.
Hättest du aber Bescheid gesagt.
Oder war dein Guthaben da leer 2006 auf deinem Handy?
Das ist die Frage. Mit 9 Jahren hatte ich, glaube ich,
durftest du noch
nicht.
Gar nicht.
Warst du bei den Mexikanern oder bei den Argentiniern?
Ich war tatsächlich über der mexikanischen Welle, oben drüber. Da war so ein Mischmasch und unten drunter war wirklich so komplett mexikanischer Block. Das heißt, das Tor von
Rodriguez. Das ist ja witzig.
Auf mein Tor zugeknallt.
Ja, aber dann war ich aber wirklich so 20 Meter weg von dir, weil genau da war ich auch.
Ist das witzig? Okay, ja, wunderbar. Vielleicht war für
2006
auch
unser erstes Fußballspiel gesehen.
Zusammen, das ist herrlich. Schön. Und seitdem keins mehr wahrscheinlich. Doch, Oberhausen.
Ja, stimmt. Ja, und in Aue haben wir auch ein paar Spiele zusammengeschaut.
Das stimmt. Ja, überragend. Ja, vielleicht
Fotos war Finn Riedel auch da. Auf deinem Hintergrund vielleicht irgendein anderer Junge, den man mittlerweile kennt, rumturnt.
Oh, stell dir vor, einfach so das Fotoalbum so durchgescrollt, hätte ich fast gesagt. Nee, analoges Fotoalbum, also so durchgeblättert. Und dann einfach Gregor Rühl, 10 Jahre mit Schnauzbart im Hintergrund. Das wäre natürlich brutal.
Daran wird man mich erkennen.
Mama, wer ist denn dieses Kind mit Schnauzbart? Das ist Gregor Rühl, mein Schatz. So, also, Finn Riedel, kommen wir nochmal rein in den Kreisverkehr. Hat das Ding dann, sag ich mal, Volley wirklich trocken abgeschlossen und Robin Lenk vom FSV Zwickau unter anderem hat das als Sensationstor bezeichnet. Rico Schmidt, Zwickaus Trainer, hat sogar gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich was für Sport im Osten, das ist doch eigentlich was Richtung Tor des Monats. Und ja, die Heldin des Abends müssen wir dazu sagen. Ich habe auch das Video mit dazu. Wer das mal irgendwie sehen möchte, vielleicht kann ich es mal irgendwie hochschicken oder zu Spio oder so. Dann können wir es mal hochladen, vielleicht auch im Kontext dieser Podcast-Folge. Denn Finns Freundin, die Anni, liebe Grüße, hat zufällig dieses Tor mitgefilmt. Am Ende war es ein 1:9, komplett egal, sozusagen für Plane Zwickau gewonnen das Ganze. Aber Ziel erreicht, das heißt, es wurde Kohle gesammelt für den neuen Kunstrasenplatz des SV Planitz. Und ja, es wurde das schönste Tor des Monats geschossen.
Also ja,
das
und
ist eine tolle Geschichte.
Da muss man schon mal sagen, dass Rico Schmidt das sagt, nachdem er am Wochenende selber ja von seiner Mannschaft beziehungsweise von einem seiner Spieler ein Wahnsinnstor gesehen hat, à la Cristiano Ronaldo von Theo Gunnar Martens, der da wirklich von der linken Strafraum-Ecke das Ding komplett in den Winkel jagt und dem HFC damit den absoluten Horror-September beschert. Ja, Respekt,
der hat
nach Planitz.
Ein schönes Beispiel genommen.
Ich habe nachher auch noch eine schöne Tor des Monats Geschichte für euch. Erinnert mich bitte dran, spreche am Ende drüber.
Ja, da freuen wir uns, da kommen wir gerne drauf zurück. Gregor, jetzt darfst du uns aber erstmal was erzählen aus dem Sachsenpokal. Pabo ist ausverkauft.
Pavo ist ausverkauft. Ja, ich habe eine tolle Nachricht bekommen letzte Woche vom SV Panisch Borsdorf. Die haben mir geschrieben und meinten, ja, Gregor, als Experte und Liebhaber des Fußballs ist dir mit Sicherheit die Auslosung der dritten Runde im Wernesgrüner Sachsenpokal nicht entgangen. Und da haben sie komplett recht. Die ist mir natürlich auf keinen Fall entgangen. Wir der SV Panisch Borsdorf 1920 hatten dabei Glück und die Losfee hat uns den einzigen Drittligisten im Topf zugelost, Erzgebirge Aue. In Panitsch, geile Sache. Als fleißiger Hörer eures Spio-Podcasts haben wir natürlich registriert, dass ihr bereits über die Zweitrundenpartie der Veilchen in Taucher berichtet habt. Die SG Taucher ist unser unmittelbarer Nachbar, Schrägstrich Erzfeind. Das fand ich sehr schön.
Das muss sein. Die Info darf nicht fehlen. Das
gehört schon mit dazu. Genau.
So, und wir haben uns in Panisch fest vorgenommen, das Ganze nicht nur sportlich anzugehen, sondern auch mit einer extra Portion Fanfreundlichkeit. Stichwort faire Eintrittspreise, kalte Getränke, gute Laune. Kein Schickimicki, bei uns gibt's Fußball noch mit Herz und Handschlag. Und jetzt kommt das Schöne. Passend dazu haben wir ein Pokalmotto ausgerufen. Der Melkschemel bleibt im Stall, Veilchen statt Veilchen in Panisch. Also, wir erinnern uns an den Aufruf der Erzgebirgsfans, die meinten bei der letzten
geile
Partie gegen
Ohrfeigen
Taucher.
An den Erzfeind, ey. Überragend.
Wir sind nicht euer Melkvieh, hatte man im Erzgebirge gesagt. Und jetzt hat Panisch Borsdorf reagiert. Und genau, am 11. Oktober findet die Partie statt. Man kann da also für einen, oder hätte für einen relativ schmalen Taler Karten kaufen können. Jetzt sind die Tickets aber alle schon weg. Also über 500 Tickets wurden verkauft.
Kostet ja auch nichts.
Die kostet ja, genau, die wurden quasi allen hinterhergeschmissen. Und ich habe mir jetzt überlegt, das finde ich eine ganz schöne Sache und werde dann da an dem Samstag mal hinfahren und mal schauen, was da so los ist. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, bei so einer herrlichen Sachsen-Pokalrunde, wo Dynamo Dresden in Glauchau gespielt hat, was übrigens eine Stadt ist, kein Dorf, da wurden wir auch darauf hingewiesen. finde einfach solche Tage immer so einfach herrlich, wenn da wirklich alle zusammenkommen an so einem, so ein Sportplatz oder so ein kleines Stadion, wo man sonst nicht so wirklich hinkommt, wenn da die Profis dann zu Gast sind. Das ist ein Riesen-Event, da wird richtig viel los sein. Da kann man schon Bierchen trinken, mit den Leuten schnacken und Sachsen-Pokal mögen wir alle. Deswegen werde ich da vorbeischauen und das Motto ist auch super. Die haben auch ein herrliches Reel gepostet auf ihrem Kanal, wo sie ein bisschen Werbung machen, der SV Panitsch. Und da werde ich mal vorbeigucken.
Das Geile, finde ich, an so Tagen ist immer, wenn du da hinkommst und du siehst, wie viel Arbeit diese Leute da vor Ort da reingesteckt haben. In ehrenamtlicher Arbeit und jedes einzelne Zaunelement wurde selber getragen und selber angebracht, um irgendwie noch eine kleine Absperrung für die Mannschaft herzurichten. Und tagelang, wochenlang stehen die da und machen und tun, um dieses eine große Highlight zu ermöglichen. Das ist schon immer richtig geil, wenn es dann cool über die Bühne geht, unabhängig davon, wie es auf dem Platz aussieht, ist das dann schon immer wirklich eine schöne Atmosphäre da.
Ja, und das sind auch immer solche Tage, wo man wirklich dann so sieht, wie auch ein Vereinsleben funktioniert, weil jeder irgendwie, die Mutter vom E-Jugendspieler backt noch einen Kuchen und hier verkauft noch ein Onkel irgendwie die Wurst und der sagt, stellt da auch noch eine Bierkiste hin und also das mag ich immer, wenn dann so alles so zusammenkommt und man da irgendwie so den Fußball dann so feiert, ist echt cool.
Ja, 100%. Gregor, und jetzt hast du noch etwas mitgebracht. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht so genau, was das ist. Du hast das hier so heimlich, still und leise in unser Sheet geschrieben. Am 3.10. ist Hopper-Treffen. Klär uns auf.
Aber wohl meine Nachrichten wieder geflutet. Ich musste Werbung machen. Es gibt am Tag der Deutschen Einheit, es gibt so eine, weiß ich nicht, Instagram, Facebook-Seite, Lost Groundhop nennen die sich. Die haben sich quasi auf die Fahne geschrieben, dass man Fußballspiele organisiert auf Plätzen, die eben sonst nicht mehr bespielt werden. Und am 3.10. kann man quasi einen Kreisklassendreier machen, so haben die es genannt. Man kann also im Kreis Meißen drei Fußballspiele mitnehmen. Einmal im Speedway-Stadion Meißen um 11 Uhr, in der Sportanlage Stauchitz um 14 Uhr und in der Pausitzer Delle in Riesa um 16.30 Uhr. Da wurden Partien organisiert, manche Anstoßzeiten wurden da extra noch umverlegt, damit im Prinzip die Menschen, die sich dafür interessieren, Fußballspiele auf Plätze zu schauen, die eben sonst nicht mehr so wirklich bespielt werden, diesen Platz abhaken können in ihren Büchern. Und wer Lust hat, am Feiertag ein bisschen durch Meißen zu eiern,
und sich ein bisschen Fußball anzuschauen, der kann das gerne machen.
Das ist genial. Das ist wirklich geil. Anstoßzeiten abgestimmt und dann geht's ab.
Ganz ja, muss man auch wirklich sagen, da gibt's Leute, die in ihrer Freizeit irgendwie da Kreisklassenvereine anschreiben und sagen, ey, könnt ihr bitte schon um 10 Uhr euer Spiel da machen, damit wir nachher noch nach Stauchitz fahren können und uns da noch ein Spiel reinzumachen. Also das ist schon auch witzig. Die Leute machen das ja auch alles in ihrer Freizeit und alles irgendwie ohne Kohle. Ist schon sehr funny.
Also was wir irgendwann mal machen müssen an irgendeinem freien Tag, ist nach Thüringen fahren zu Kalivera Tiefenort ins Kaffeetälchen. Das ist ja der Sehnsuchtsort eines jeden Groundhoppers. Und ich kenne es nur von Fotos leider bislang, aber es muss ja so geil sein dort.
Ja, habe ich auch auf der Liste. Müssen wir auf jeden Fall mal hin.
Jetzt haben wir ausführlich zur Basis geblickt. Lasst uns mal allgemein reinstarten, Jungs. Gar nicht mal mit explizitem Ostfußballbezug, aber ihr habt das mitbekommen und ich weiß nicht, ob ihr euch davon schon erholt habt. Der Handshake-Dialog ist schon wieder Geschichte. Habt das schon verarbeitet?
Boah, es ist echt krass, dass du jetzt hier mit so einem Thema direkt rein startest in die Woche. Weil ich war am Boden. Ich war am Boden. Ja. Ich habe mir selber viel die Hände geschüttelt. Komisch, aber irgendwie muss man ja, das ist, weißt du, so, da ist so ein bisschen Methadon war das dann für mich. War vom Spiegel und habe mir selber sehr oft die Hand gegeben und ja, das betrauert, dass der Handshake-Dialog jetzt Geschichte ist. Paddy, wie war es bei dir?
Man hat das ja auch gesehen, ne? An den ersten Spieltagen, es gab keine rote Karte, es gab kaum Freistöße, ganz wenig Fouls. Es wurde auf so vielen Ebenen so viel freundlicher miteinander umgegangen, es gab keinerlei Frotzeleien, es gab Spruchbänder in den härtesten Ultrablöcken Ostdeutschlands mit der Aufschrift "Wir haben euch eigentlich ganz lieb" Richtung Gästefans. Und jetzt ist das alles wieder Geschichte. Das ist natürlich ein großer Einschnitt für den deutschen Fußball. Und
es wurde teilweise überlegt, Spiele ohne Schiedsrichter stattfinden zu lassen, weil der Handshake-Dialog so gut funktioniert hat.
Was natürlich auch wieder Jobs streicht, ne? Das ist natürlich dann der einzige negative Part vielleicht gewesen an dieser Sache. Aber jetzt müssen wir die nächsten Wochen mal schauen, Richtung Weihnachten, wie das Gewaltpotenzial wieder steigt, von der F-Jugend bis zur Profi.
Ja, ich kann euch sagen, Daniel Brinkmann hat auch nicht nur eine Träne vergossen. Und tja, jetzt ist es so, alles wieder beim Alten. Alles neu könnte womöglich ab nächster Saison oder in den nächsten Jahren entstehen, rund um die Ausführung von Elfmetern. Die FIFA denkt nämlich darüber nach, bei einem Strafstoß keinen Nachschuss mehr zuzulassen. Also du hast als Schütze einmal die Chance und dann ist vorbei. Es muss dabei noch geklärt werden, wie es weitergeht bei Pfosten oder Latte. Aber grundsätzlich ist der Kerngedanke ein Elfmeter, ein Schuss und danach ist die Szene beendet. Also im Spiel, nicht im Elfmeterschießen. Da kennen wir das ja schon so, sondern im Spiel. Wäre eine relativ drastische Neuerung, die viel verändern würde rund um den Elfmeter, weil wir hätten dieses ganze Gewusel rund um den 16er nicht mehr. Wer kommt als erstes reingelaufen? Wer verschafft sich die beste Ausgangslage, um vielleicht den Ball doch noch abzustauben? Was denkt ihr darüber, Jungs? Paddy?
Boah, also aus Torhüter-Sicht, sag ich mal, die ich jetzt auf Amateurniveau zumindest nachvollziehen kann, lange ist das natürlich ein Vorteil für dich. Erstmal, weil du für dich erstmal weißt, egal wie ich den Ball abwehre, die Chance ist ein kleines Müh höher, dass daraus nichts resultiert, weil er selbst wenn er nach vorne springt und ich den nicht irgendwie sauberer abwehren kann, als ihn nach vorne abklatschen zu lassen, kann der Stürmer nicht einschieben danach in die andere Ecke, in der ich gerade nicht rumliege. Auf der anderen Seite merkt man schon an dieser Verniedlichung, finde ich, also in welchen Fällen passiert denn das? Das ist so, so selten, dass erstmal muss ein Elfmeter gehalten werden. Da haben wir ja prozentual ja auch Statistiken, die ganz klar zeigen, okay, um die 70% der Elfmeter gehen rein. Das heißt, dann hast du die anderen 30%. Dann musst du von diesen 30% noch ja das abziehen, was vorbeifliegt, glatte Pfosten trifft, was gehalten wird und zur Seite weggeht sozusagen. Und dann bleibt ein kleiner Teil stehen, wo es nach vorne sozusagen dann abgewehrt wird, das Ding. Und dann der Stürmer nochmal einschieben kann oder ein Mitspieler oder halt den Verteidiger klären muss. Es ist für mich halt so sinnlos. Also es macht nicht viel kaputt in meiner Wahrnehmung, aber es hat auch keinen Nutzen. Es ist verkompliziert einfach für mich, muss ich sagen. Weiß nicht, wie ihr das seht.
was ist denn die zugrunde liegende Idee, dass man darüber nachdenkt, über diese Regel? Weil das erschließt sich mir gar nicht. Das unterbricht ja völlig den Spielfluss.
Also die einzige Erklärung, die ich habe, warum sie mit sowas jetzt um die Ecke kommen, ist die Tatsache, dass solche Situationen für den VAR immer schwer zu beurteilen sind. Steht der Spieler, wenn er gerade reinläuft, um abzustauben, schon mit einem Bein im 16-Meter-Raum? Darf das korrigiert werden? Wann wird er aktiv? Wann entsteht eine neue Spielsituation? Ganz viele Graubereiche, und sie versuchen ja seit 2017, seit der Einführung des VAR, die Graubereiche zu eliminieren. Deswegen haben wir ja gefühlt 78 Regeländerungen gehabt in den letzten 8 Jahren, insbesondere beim Handspiel, weil sie ja versuchen, den Fußball in Kategorien zu pressen, um ihn vergleichbar zu machen. Funktioniert natürlich auf ganzer Linie gar nicht bislang, aber das ist so die Erklärung, die ich habe, dass sie sagen, da haben wir eine Situation, die ist für den VAR ganz schwer greifbar und ganz schwer handelbar, weil nicht genau geklärt ist, wann er wie eingreifen darf und so weiter und so fort. Und dann haben sie es ja beim Handspiel auch öfter versucht, dass sie einfach sagen, grundsätzlich Hand über der Schulter ist immer Handspiel, immer strafwürdig zum Beispiel. Und dass sie da jetzt einfach versuchen zu sagen, wir beenden einfach nach dem ersten Schuss und begeben uns gar nicht in diese Graubereiche. Das ist so die einzige Erklärung, weil ansonsten sehe ich es genau wie Paddy. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, diese Regel zu ändern. Es kommt so gut wie nie vor, also in absoluten Ausnahmefällen. Und selbst wenn es vorkommt, ist es ja völlig in Ordnung. Also was soll diese Regel den Fußball nach vorne bringen? Ich verstehe es nicht. Und ehrlicherweise bin ich mittlerweile auch tierisch genervt von ständigen Regeländerungen, ununterbrochen jede Saison 3, 4 neue Dinge, auf die du dich einstellen musst, die du irgendwann auch gar nicht mehr verstehst. Von daher, ja.
Du musst dir halt vorstellen, Küppi, dass natürlich bei der FIFA Leute sitzen mit einem sehr, sehr geringen Grundgehalt. Das heißt, die werden sozusagen bezahlt nach Regeländerungen, die auch dann erfolgreich umgesetzt werden quasi. Ich glaube, das ist dann so ein Bonussystem höchstwahrscheinlich, denke ich mal, keine Ahnung. Das kann ich mir so erklären, weißt du?
Ja, der kleine Pierluigi,
ja, ich Colina, die,
der noch ein bisschen was einheimsen muss nebenbei.
Ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, vor allem, wie geht es dann weiter, ne? Was ist dann das Nächste? Dann ist es vielleicht bei einem Freistoß. Dann, wo genauso drüber diskutiert wird, dann sagt man ja, okay, oder bei einer Ecke, also wo führt das dann hin, ist so ein bisschen die Frage. Nee, lass mal nicht machen, dann doch lieber den Handshake-Dialog wieder einführen.
Tja, Jungs, dann müssen wir uns jetzt natürlich auch Themen widmen, die etwas ernster sind, und wenn wir da in die zweite Liga gucken, dann landen wir automatisch beim 1. FC Magdeburg, aktuell Tabellenschlusslicht in Liga 2, am Wochenende erneut verloren, 0-1 gegen den Karlsruher SC, trotz einer guten Leistung, wo im Grunde alle sagen, von der Leistung her war es ein Schritt nach vorne, unheimlich viele Chancen herausgespielt, aber nicht genutzt und am Ende wieder ohne Punkte nach Hause gefahren. Paddy, wie prekär schätzt du die Lage ein beim FCM, insbesondere mit Blick auf Markus Fiedler?
Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt nur ein Grundgefühl, ne? Das ist vielleicht wichtig einzuordnen, dass dieses Spiel für sich genommen ihm recht gut getan hat. Also ich habe mal so mir die Mühe, also es ist keine große Mühe, aber die Zeit genommen, mal unter den Spieltagsposts ein paar Kommentare querzulesen, sowohl von dieser Woche als auch von letzter Woche. Und da mal so ein bisschen zu vergleichen, so wie mein Bauchgefühl sich einfach entwickelt, wie die Grundstimmung ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele Magdeburg-Fans, oder nicht viele, aber dass mehr Magdeburg-Fans positiv gestimmt waren jetzt nach dieser Niederlage gegen Karlsruhe, weil man eben wieder Entwicklung gesehen hat und wieder auch gesehen hat, die Mannschaft will. Die Mannschaft, das habe ich auch oft gelesen und das ist auch meine Einschätzung, spielt nicht, auch wenn das immer blöd klingt, gegen den Trainer. Die Mannschaft, die spielt sich Chance um Chance heraus. Es fehlt halt ganz klar ein Abschlussspieler. Es fehlt halt, und auch das Kommentar war häufig zu lesen, jemand wie Matan Kars, der einfach vielleicht schon ein paar Saisontore mehr erzielt hätte. Das ist alles Konjunktiv, der ist nichts wert. Deswegen, ich glaube, von Fanseite aus, natürlich gibt es da auch Kommentare, die Trainer rausschreien. Das ist der normale Wahnsinn in beide Richtungen. Aber von Fanseite aus sind die meisten immer noch recht optimistisch gestimmt, weil sie eben der Mannschaft abkaufen, dass eine Idee da ist, dass Wille da ist und Einsatzbereitschaft da ist. Also diese soften Faktoren. Die Frage ist so ein kleines bisschen, wir kommen noch zu einem anderen Verein heute in der Folge, im Erzgebirge, wo es eine ähnliche Situation gab, wo man auch immer gesagt hat, Mensch, fußballerisch passt es eigentlich und es wird sich viel erspielt oder zumindest bis ins letzte Drittel reingespielt. die haben es jetzt geschafft, im Erzgebirge auch mal eben diesen Dreier zu erzwingen und Magdeburg wartet eben weiter. Und die Frage ist, und das ist jetzt die allerletzte Phrase, dann zurück zu dir, Küppi, unterm Strich ist es Ergebnissport. Das klingt immer beschissen, aber es ist halt einfach so. Ja gut, aber weißt du, also du kannst es halt nicht besser umreißen in dem Moment, als genau das zu sagen. Und deswegen, boah, schwer. Also Markus Fiedler, ich habe es schon mal gesagt, super schweres Erbe, dazu viel umgebaut, vor allem auch gegen den Ball und Co. Und nach vorne funktioniert es bis zum letzten Prozent. Und die Frage ist halt, wie lange man sich das noch anschauen möchte.
Ja, ist eine sehr schwierige Frage. 5 Niederlagen jetzt in Folge. In Summe erst 3 Punkte geholt aus 7 Spielen, Tabellenschlusslicht. Und jetzt hast du eine Situation, die natürlich auch für die Vereinsführung und für Ottmar Schork eine schwierige ist. Du fährst kommende Woche oder spielst kommende Woche gegen die SV Elversberg, die wie schon im letzten Jahr eine richtig starke Saison spielt, Tabellenzweiter im Moment. Und gut, wenn du das Ding gewinnst, dann hast du erstmal Ruhe, dann hast du diese Punkte eingefahren und einen Favoriten geschlagen. Das wäre extrem wichtig, wenn du da wieder nicht gewinnst. Wie gehst du dann mit der Situation um? Sagst du, die Leistung stimmt, wir machen weiter? Oder sagst du, wir nutzen die dann anstehende Länderspielpause und versuchen, einen neuen Impuls zu setzen? Also unheimlich schwierig, was da im Moment an Entscheidungen in Magdeburg bevorsteht. Gregor, was denkst du?
Ja, ist so ein bisschen die Frage, ne? Schork hat ja auch gesagt, also ein bisschen versucht zu beruhigen und gesagt, wir hatten so eine Situation auch schon mit unter Christian Tietz. Und wir sind ruhig geblieben. Da gehört allerdings auch zur Wahrheit. Ich glaube, da haben sie 8 Mal hintereinander verloren, allerdings auch ein paar Unentschieden eingefahren und hatten auch schon ein paar Punkte. Es ist jetzt echt dann so eine Glaubensfrage. Ich wäre dann immer so, haben wir auch schon ein paar Mal darüber geredet, nicht überhastet, was heißt nicht überhastet, es ist fast schon gar nicht mehr überhastet, aber gerade wenn die Mannschaft, die Kabine irgendwie hinter dir steht, würde ich dem Ganzen dann einfach mal noch eine Chance geben. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielen sie denn nach der Länderspielpause?
Habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
Weil das ist ja dann auch immer die Frage, ne? Also du holst dir dann einen neuen Trainer rein und wie schickst du den dann eigentlich in sein Amt? Guck mal, die spielen dann, dann spielen sie in Darmstadt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also wenn du dann...
Wobei das muss ich kurz unterbrechen tatsächlich, weil die Frage habe ich mir schon oft gestellt, ob das so ein Fangequatsche ist, was wir quasi so irgendwann mit dabei haben. Ne? So, ja, und man muss ja gucken und Länderspielpause und taktisch schlau den Trainer entlassen. Er hat da 2 Wochen Vorbereitung, dann kommt er zurück gegen den Tabellenführer, dies, das. Ich habe da mal ein total spannendes Interview gehört bei Podcast-Kollegen, müsste ich es mal sagen, bei 50 plus 2, dem Fußball-Podcast. Die hatten den Sportgeschäftsführer von Hannover 96 zu Gast und haben genau das mal erfragt, so nach dem Motto, Mensch, ist das so ein Fan-Thema, dass sich da Fußballfans immer so schlau fühlen und Gedanken machen nach dem Motto, oh, da muss man ja taktisch einen Trainer irgendwie gucken. Und die sagen ganz klar, in der Fußballbranche, und ich lasse mich gern noch auch von anderen Sportgeschäftsführern jetzt anschreiben, die sagen, nee, das ist schon so, aber er meinte ganz klar, ey, das spielt null Rolle. Das ist so ein Fan-Thema, aber der Zeitpunkt einer Entlassung spielt für die in der Bubble wirklich überhaupt keine Rolle, weder ob das taktisch schlau mit einer Länderspielpause im Anschluss ist oder ob das danach einen schweren Gegner gibt. Ich glaube, das ist so ein Fan-Thema. Er hat das auch wirklich gut dargelegt und beschrieben, wie gesagt, in dieser Podcast-Episode. Ich glaube, unterm Strich ist es dann wirklich eine Entscheidung, die davon unabhängig getroffen wird und getroffen werden muss, glaube ich auch. Weil das ist dann so ein Taktieren, was dir wieder vielleicht Tage kostet und so. Auch wenn natürlich die Gefahr von außen drauf für mich erkennbar ist, zu sagen, ja klar, ich spiel's gegen Florian Kohfeldt und Darmstadt Tabellenführer und krieg's direkt einen auf den Sack. Aber ich glaube, das ist für so Fußballfans und in so Fußballstammtischkreisen wie jetzt hier unser Montagmorgen-Stammtisch, glaube ich, ein größeres Thema, als es vielleicht wirklich also in der Bubble drin selbst ist.
Ich glaube auch nicht, dass sie auf den Gegner nach der Länderspielpause gucken würden, wenn sie sich die Frage stellen, wollen wir wechseln oder nicht. Ich glaube aber ehrlicherweise auch nicht, dass sie es komplett außen vor lassen. Also, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt, wie die nächsten Wochen aussehen und wie die nächsten Gegner aussehen und wann die Spiele anstehen, das glaube ich auch nicht, weil dafür ist der Einfluss, den das Ganze haben kann, auf die Entwicklung einfach viel zu groß.
Wir brauchen quasi mal einen Sportgeschäftsführer im Podcast. Einladung ist generalisiert mal ausgesprochen an der Stelle.
Genau, vielleicht ja Matthias Heidrich, der hat nämlich ganz gut gepennt an diesem Wochenende und hätte eventuell Zeit und Lust, weil der FC Erzgebirge Aue, du hast es schon angesprochen, Paddy, den Befreiungsschlag gelandet hat, der so dringend notwendig war. Der erste Sieg seit einem Monat nach zuvor 4 Niederlagen in Serie. Unglaublich wichtig für Erzgebirge Aue und für Jens Hertel, dieser 2:0 Heimerfolg gegen 1860 München. Und wir hören mal kurz rein, was Jens Hertel und Marvin Stefaniak dazu gesagt haben. Das spricht nämlich Bände.
Wenn du 4-mal hintereinander auf den Sack gekriegt hast, dann tut das einfach mal richtig gut, jetzt wieder so dieses Gefühl zu haben, wie sich das anfühlt, so ein Sieg. Aber es ist halt nur eine Momentaufnahme. Am Dienstag in Aachen, auf dem Tivoli, geht es schon weiter.
Das hat jeder hier gebraucht. Ich glaube, von Pressesprecher bis Fans, bis Trainer, bis Matze Heidrich, das tut mir unfassbar gut im Herzen. Das ist Balsam für meine Seele, weil jeder von denen hat es verdient. Und ja, das ist das, wo ich einfach drauf aufbauen kann und sagen kann, dass wir gut genug sind, um jedes Spiel für uns zu entscheiden.
Tja, Paddy, wenn man das so hört, dann weiß man schon, wie viele Steine und wie viele Felsbrocken da im Erzgebirge vom Herzen gefallen sind.
Ja, erstmal auch da liebe Grüße, denn auch da weiß ich, dass das jetzt im Mannschaftsbus gehört wird von einigen Spielern. Die sind jetzt gerade unterwegs nach Aachen in die Kaiserstadt. Und 8 Stunden Fahrt kann man auch mal gediegenen Podcast hören.
Deswegen an vielleicht Stelle.
Meldet sich Matthias Heidrich direkt zurück und sagt direkt mit einer Sprachnachricht mal, wie es eigentlich läuft als Sportgeschäftsführer. mich hat es menschlich, das muss man ja immer einschieben, ne? Aber hier sitzen ja 3 Menschen im Podcast, Montag früh. Mich hat es menschlich so unfassbar gefreut. Gerade bei Marvin Stefaniak, er hat das so häufig auch gesagt, auch danach. Was da abgefallen ist von ihm auch im Speziellen. Marvin Stefaniak ist ein Spielertyp, der unglaublich ehrgeizig ist, der auch diese positive Beklopptheit hat, diese Verbissenheit, die aber eben, wenn es nicht läuft, umschlagen kann in so eine negative Tendenz. Und er hat diesen verschossenen Elfmeter, jetzt mögen einige sagen, Paddy hat keine Ahnung, der ist 8 Wochen her, doch, der hat diesen verschossenen Elfmeter gegen Rostock am ersten Spieltag mitgeschleppt bis zu diesem Spieltag. Und hat jetzt getroffen, hat ein starkes Spiel gemacht, ein sehr aufopferungsvolles Spiel an der Stelle. Und für ihn individuell hat es mich menschlich unglaublich gefreut. Und man hat es ja gerade im Ton gehört, was er gesagt hat. Und ich persönlich kaufe ihm das zu 100% ab. Und ich finde auch, es war überfällig. Also dieser Sieg nach den letzten Leistungen. Wir hatten das ja gerade bei Magdeburg entsprechend, dass es da noch nicht umgefallen ist. Dieser Sack voll Reis, aber in Aue ist er eben endlich mal gekippt aus falschen Perspektive. Wobei ich auch sagen muss.
Muss man abwarten. Also
genau,
die Löwen,
also
die waren so richtig
Momentaufnahme. Und das wollte ich gerade sagen. Also ich war jetzt auch von 1860, ja, also ein bisschen negativ überrascht, muss ich sagen, an der Stelle. Aber das ist erstmal für Aue komplett egal, natürlich an dem Punkt. Deswegen, ich glaube, da ist wirklich extrem viel passiert. Aber klar. Morgen Tivoli, Aachen, Auswärtsspiel, ekliges Spiel. Das spielt alles schon wieder keine Rolle mehr. So blöd ist eben der Fußball manchmal.
Aber ich finde das manchmal so spannend, dass dann so, weißt du, wenn der Knoten platzt, dass dann auf so vielen Ebenen dann auch so viel funktioniert. Ne? Also Stefaniak macht wirklich ein gutes Spiel. Die machen die Dinger rein, aber haben dann auch einfach wahnsinnig Glück, dass irgendwie diese direkte Ecke von Volland zurückgenommen wird, finde ich. Dann gibt es da irgendwie so ein paar Pfostentreffer, ne? 1860 auch dann, ne? Wenn der auch diesen Schlenzer da macht, wenn er den reinzirkt, dann sieht das Spiel auch wieder ganz anders aus. Und dann ist aber so
an
irgendwie.
Den Pfosten, ist das, den meinst du, Rittmüller?
Ja, Rittmüller, genau. Dann ist aber trotzdem, dann funktioniert es dann eben irgendwie, dann ist dieser Ruck da, dann ist der Knoten geplatzt und dann stimmt das irgendwie so auf allen Ebenen. Das finde ich schon dann immer spannend.
Und exakt das Gegenteil erleben wir bei den Löwen.
Ja, Wahnsinn.
Die treffen,
ne?
Nämlich den Pfosten, kriegen dieses Tor zurückgenommen und damit sind Patrick Glöckner und Sportgeschäftsführer Dr. Christian Werner Geschichte in Giesing. Also ist schon krass, was so Kleinigkeiten, so ein paar Zentimeter auf dem Platz dann für massive Auswirkungen haben.
Und das ist wirklich unfassbar, weil ja wirklich, wir haben vor der Saison, wenn du die Drittliga-Prognosen angehört hast, haben im Prinzip alle gesagt, ey, die Löwen, dass die nicht direkt in die Champions League marschieren, ist eigentlich ein Wunder. Also ne, die müssen da alles dominieren und jetzt entlassen sie irgendwie nach dem 8. Spieltag ihren Trainer.
Nach dem 5. Spieltag waren die Zweiter, ne? Hatten gerade Havelse zu Hause besiegt, super emotional und riesen Euphorie. Und dann gibt es die Niederlage gegen Hansa, dann gibt es eine 1:5-Klatsche gegen Hoffenheim 2 und jetzt die Niederlage gegen Aue und sofort brennt.
Und stattdessen grüßen die Zebras, die eigentlich die Beute der Löwen sein müssten, von Tabellenplatz 1 und sagen, ja, herzlich willkommen
mit in Liga 3. Vorsprung übrigens.
Auch das ist trotzdem spannend, ne, weil wieder Thema Ergebnissport und es ist jetzt kein 1860-Podcast, aber die Ergebnisse davor, wenn du die eben nackt liest, liest es sich auch alles gut. Aber da waren eben auch, wie du sagst, ne, ganz schön viele Last-Minute- und Last-Second-Punches dabei. Also das ist eben auch Teil der Wahrheit, stimmt. Wenn du auf die 100%. Genese guckst, dieser Punkte, dann war das auch jetzt nicht bocksouverän durchgezockt, die ersten 5 Spieltage, sondern eben auch schon sehr, sehr viel Glück dabei.
Interessant ist, Gregor, was du sagst, der MSV Duisburg, Tabellenführer mit nach 8 Spieltagen, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als Aufsteiger, 8 Punkten Vorsprung auf Platz 3. Also die ziehen im Moment wirklich einsam ihre Runden in der dritten Liga. Und auf Platz 3 steht im Übrigen Energie Cottbus, die am Freitag einen geilen Abend erlebt haben mit einem Cigerci, der einfach auf Abruf gespielt hat, muss man sagen. Seine Frau hochschwanger und er stand auf dem Platz und die Physios, beziehungsweise seine Frau hatte die Nummer von den Physios. Und in dem Moment, in dem das Handy klingelt, hätten die den Cigerci da sofort runtergeholt. Er hat gesagt, egal ob 2. Minute oder 20. oder 80. Und so steht er auf dem Platz und spielt und wartet auf den Anruf und bereitet bei diesem Energiesieg 3 Tore vor. So kann man es auch mal machen.
Ja, Wahnsinn, der Typ, ey.
In Vorfreude aufs erste Kind.
Ich hab's letzte Woche, habe ich es auch gesagt, ich habe ihn ja in Fair gesehen und meinte, das ist so ein geiler Kicker. Du merkst bei der Ballbehandlung immer hier nochmal ein kleiner Außenriss, da nochmal mit der Sohle mitgenommen und dann halt einfach seine Torvorlagen da am Freitag. Mega, sehr souverän und das, obwohl er im Prinzip schon mit einem Bein im Taxi zum Krankenhaus war. Ey,
echt. Und vor allem auch mental. Also ich finde das mental total bekloppt. Das ist ja das eine, als Trainer zu sagen, hier, wir haben auf Abruf und wir haben das Ohr am Telefon. Aber auf dem Platz diese Ruhe dann trotzdem zu haben, ne? Also ich würde mir denken, jeder normale Spieler, der wäre ja so unruhig auf dem Rasen, weil er ja andauernd wartet und rausguckt zur Trainerbank und kriege ich ein Signal und wie geht's der Frau und hat sie noch nicht angerufen, okay, alles klar. Also dann auch so abgezockt zu sein, ist halt also top-notch, also finde ich brutal.
Jetzt ist die große Frage, wie gehst du jetzt damit um als Energie Cottbus? Also ich glaube, in Rostock gibt es nicht wenige, die sagen, lass dir noch ein bisschen Zeit, kleiner Cigerci. Komm erst morgen Mittag oder so. Morgen Abend spielen die ja gegeneinander. Kannst du da überhaupt mit hinfahren? Also wenn das Kind noch nicht da ist und du weißt, es kann jeden Moment losgehen, kannst du ja nicht einfach aus Cottbus mit nach Rostock fahren, oder? Das sind ja, weiß ich nicht, 4 Stunden oder so. Ist ja einfach sau riskant. Also da muss Energie einen Weg finden, damit umzugehen. Und Cigerci insbesondere er selbst natürlich. Und für Hansa wäre es das Allerbeste, was passieren kann.
Am Mittwoch dann die Schlagzeile, das erste Mannschaftsbuskind der dritten Liga ist geboren.
Aber Gregor, du weißt schon, dass so das Cigerci nicht gebärt, ne? Das ist dir schon klar.
Nee, die Frau darf mitfahren. Eine eigene Reihe hinten drin. Nee, aber weil wir gerade über die dritte Liga und die Spiele auch gesprochen haben, ich werde morgen mal nach Aachen fahren. Ich bin ja hier in Köln in Reichweite und werde mir da mal das Erzgebirge anschauen, wie es spielt in der Kaiserstadt. Und auch am Freitag habe ich mir das eigentlich eingetragen, weil am Freitagabend spielt nämlich Rostock dann in Duisburg. Und das ist ja auch nicht so weit weg von Köln. Und deswegen werde ich mir hier mal schön Ostfußball in NRW reinziehen.
Ja, aber jetzt
und euch nächste Woche berichten.
Hansa jetzt gegen den Tabellendritten, dann gegen den Tabellenersten. Also das ist schon eine brandgefährliche Situation. Am Wochenende nur 1-1 gegen Havelse. Nur 10 von 24 möglichen Punkten geholt, Tabellen 15. Und das als Mannschaft, die bei allen ganz oben auf dem Zettel stand als einer der absoluten Top-Aufstiegskandidaten. Betty, hast du eine Erklärung, warum sie nicht in Fahrt kommen und warum bringt man das Ganze nicht so geschaukelt kriegt wie über weite Strecken der letzten Saison? Also Verletzungspech spielt natürlich eine Rolle, aber ist auch nicht die Erklärung für alles.
Nee, es ist so ein bisschen wie die Löwen, ne, die Einschätzung, dass eigentlich die beiden Aufstiegsfavoriten außer Essen, die ja auch oft genannt wurden, underperform. Ja, es war ja auch da wieder das Problem gegen Havelse, ne? Also klar, du spielst lange, lange in Unterzahl, 80 Minuten knapp, spielst am Ende 1-1. Das klingt erstmal so.
Vielleicht verwirrt okay. Durch Anschlusstrick, Könnte sein.
Vielleicht verwirrt durch Anstoßtrick, total, also man muss sich das mal reinziehen. Ich glaube, das ist auch bei Zeigler aufgetaucht, bei Instagram, diese Anstoßvariante von Havelse. Und ich habe da ja seit ein paar Wochen sehr, sehr gute Drähte hin, habe mich auch mit dem lieben Matthias Limbach getroffen, jetzt letzte Woche in Göttingen, und habe da mal so reingehorcht. Havelse, das ist ja so, die sagen ja von sich selbst, ne, der professionellste Amateurverein Deutschlands, und total cooler Typ, der dir auch sehr viele Einblicke gewährt einfach. Also das ist, für uns ist das wirklich cool, weil wir haben uns auch verabredet, ich werde mal hinfahren zum Nikolaus-Wochenende und da wirklich mal so auch im Training mit dabei sein und Co. Das sind natürlich Einblicke in einen Profiverein oder in einen Drittligaverein, die du sonst nicht bekommst, und das ist halt cool an Havelse. Aber dieser Anstoßtrick, habe ich mir auch erklären lassen, was das eigentlich sollte von Fershishi, dem Trainer. Man muss sich das so vorstellen, es gibt Anstoß für Havelse und die laufen mit 4-5 Mann entlang der Mittellinie quasi von der rechten Seite aus Havelser Perspektive nach links, und sonst das Feld quasi fast komplett verwaist und strömen dann aus, und der Anstoßtrick, der geht eigentlich komplett schief, weil der lange Ball, der daraus resultiert, dann bei Rostock landet. Fershishi, der Coach, hat es damit begründet, dass man sozusagen ja immer eine Seite überlagern möchte und vorher halt nicht suggerieren möchte, welche. Und dieser Anstoßtrick, der hat natürlich auch im Vorfeld schon mal stattgefunden in Vorbereitungsspielen und da unter anderem bereits auch für Torchancen gesorgt, mal nach 6 Sekunden, wie er gesagt hat. Hat in dem Fall halt nicht funktioniert und sieht dann natürlich ein bisschen ulkig aus, musste auch selbst, glaube ich, ein bisschen schmunzeln drüber in der Erklärung dann. Kann man sich mal bei Zeigler das wunderbare Welt des Fußballs reinziehen online. Vielleicht war es der Anstoßtrick, ja, aber um zurückzukommen zu Hansa Rostock. Du hast, und das auch schon wieder, Torchancen, die er spielt. Und das ist irgendwie so ein Ostfußball-Thema, habe ich das Gefühl, oder gefühlte Wahrnehmung. Naderi hatte 3-4 auf dem Schlappen. So 100%, wo Brinkmann auch dann danach gesagt hat im Post-Match-Interview, ey, das weiß er auch, und trotzdem werde ich ihm wieder sagen, gutes Spiel gemacht, super aktiv gewesen, Lücken gerissen, Laufwege gemacht und Co. In der Offensive krankt es halt einfach bei Hansa, und das aber auf einem Level, wo ich finde, Küppi, ich weiß nicht, wie du es siehst, die können ja Fußball spielen, aber das ist halt dann die Frage irgendwann nach so vielen Spielen, okay, ist dann die Idee des Trainers mit dem vorhandenen Spielerpersonal noch die richtige?
Boah, ist immer ganz schwer zu sagen, gerade wenn Verletzungspech dazukommt und du einige fest eingeplante Stützen dann eben nicht zur Verfügung hast über mehrere Wochen. Im letzten Jahr hat es super funktioniert unter Brinkmann. Also so weit würde ich nicht gehen, dass das die Idee ist. Aber es ist manchmal auch schwer zu erklären, warum es dann einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Also ich habe auch wenig wirklich überzeugende Spiele gesehen von Hansa. Gegen die Löwen, wo sie gewonnen haben, war es, glaube ich, ganz gut. Ansonsten ist so ein 1:1 zu Hause gegen Havelse einfach zu wenig. Brauchen wir nicht drüber reden. Und ja, jetzt werden das schon 2 Spiele, die einer Standortbestimmung gleichkommen. Wenn du jetzt Energie Cottbus hast zu Hause und dann am Freitagabend beim Tabellenführer in Duisburg ran muss. Also eine Hammerwoche für Hansa.
Zumal die ja eigentlich sonst zu Hause im Ostseestadion immer wahnsinnig stark sind. Das fand ich, hat man eigentlich fast nur bei diesem Spiel in der englischen Woche gegen 1860 gemerkt, wo du bei der Zusammenfassung schon so Gänsehaut hattest, weil da wieder Alarm war ohne Ende. Das ist irgendwie komisch. Manchmal funktioniert das dann nicht. Dann so, weiß ich nicht, ob dann der Gegner auch dann voller Gästeblock mit da sein muss oder so, oder ich, keine Ahnung, ne? Aber ja, doch so ein bisschen enttäuschend dann so ein 1-1 gegen Aufsteiger zu Hause. Naja.
Gucken wir uns morgen an, was dabei rauskommt im Ostseestadion gegen den FC Energie, Jungs. Und jetzt gehen wir eine Liga tiefer in die Regionalliga, und da war nicht nur sportlich richtig was los, sondern auch abseits des Platzes. Gregor, du hast es eben schon angesprochen. Am Samstag die Eskalation in Jena. Für alle, die es nicht gesehen haben, das Spiel wurde rund 45 Minuten unterbrochen. Grund dafür waren letztlich Banner, die in der Südkurve hingen und Fluchttore verdeckt haben, die dementsprechend nicht sauber aufgegangen wären. Und weil das zunächst nicht behoben wurde, von der Südkurve wurde das Spiel unterbrochen, bis diese Fluchttore und Fluchtwege wieder frei waren. Das ist so die grobe Erklärung dessen, was da passiert ist. Aber dieser Konflikt, der geht viel tiefer. das Kernproblem des Ganzen ist, diese Südkurve bleibt Geschichte. Die Fans haben sich über Jahre dafür stark gemacht, dass sie an ihrem angestammten Standort im Stadion, nämlich in der Südkurve, bleiben dürfen. Das hat jetzt zur Konsequenz, weil die Stadt und die Polizei das eigentlich anders haben wollte, dass die große Stehplatzkurve im Norden ist und wir im Süden des Stadions im Grunde zwei kleine Blöcke haben, einen Gästeblock und einen Heimblock, der aber aussieht wie ein besserer Gästeblock. Und diese Konstellation sorgt immer wieder für Probleme in Jena und mittlerweile hat sich die Situation so zugespitzt zwischen Stadt und Ultras, dass es zu dieser Eskalation gekommen ist. Vor dem Spiel gab es eine Demonstration der Fans, wo unter anderem gegen die Polizei gepöbelt wurde, wo Benjamin Koppe als Sicherheitsbürgermeister der Stadt Jena beschimpft wurde und aus der Stadt gebeten wurde. Also die Fronten sind massiv verhärtet, teilweise auch unter der Gürtellinie. Und ja, im Stadion hatten wir dann die Situation, dass das Spiel halt fast 50 Minuten nicht weitergespielt werden konnte. Gregor, wie hast du das Ganze erlebt am Samstag?
Ja, ich habe das ehrlich gesagt erst gar nicht so richtig verstanden, warum jetzt nicht wieder angepfiffen wird, weil ehrlich gesagt, als diese Choreo abgebaut war, kamen ja dann die Fahnen zum Vorschein, die da eigentlich immer hängen. Und dann hieß es auf einmal, die Fluchttore sind versperrt. Jetzt hat ja der Verein auch eine Stellungnahme im Prinzip oder eine Mitteilung dazu rausgegeben und meinte, das war schon in den Spielen davor eigentlich nur noch ja so eine Zwischenlösung, dass die Fahnen da noch hängen durften, weil bei den anderen Heimspielen war auch der Gästeblock nicht da. Jetzt konnten Fluchttore nicht freigehalten werden. Ich finde, es ist alles eine wahnsinnig komische Gemengelage, ehrlich gesagt. Bei der es ganz schwierig ist, da noch den Überblick zu behalten. Und ehrlich gesagt ist so ein bisschen die Frage, wie ist da jetzt wie ist da eine Lösung? Ne? Die spielen jetzt am Mittwoch gegen Lok, absolutes Top- und Spitzenspiel, wo auch wieder Gäste mitkommen. Jetzt letzte Woche wurde ja auch noch bekannt gegeben, dass der Gästeblock nicht mehr voll ausgefüllt werden darf. Statt 1200 oder 1300 dürfen nur noch 800 Leute rein. Hat auch wieder für Unmut gesorgt. Ich habe keine Ahnung, wie es da eine Lösung geben soll.
Also erstmal muss man vielleicht sagen, auch wenn ich da natürlich Gottes Willen ganz, ganz viele Inhalte nicht teile, eine Demonstration zu machen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich in einem Land lebe, wo das möglich ist. Die war angemeldet, das ist dahingehend alles okay. Wie gesagt, vom Inhalt, das ist dann nicht mein Thema oder was da skandiert wird. Grundlegend aber das erstmal nichts Verbotenes, nichts Illegales und das gute Recht von allen, die da mit dabei sind und auch mitlaufen, das zu tun, das zu machen. Was ich positiv kurz erwähnen möchte, um einmal einen positiven Punkt zu machen, und auch das muss nicht jedem gefallen, das ist dann meine Meinung als Mensch, ich fand die Choreo zu Beginn im Bereich Ostkunst hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Teile, die ich sehen konnte, oben drüber das Spruchband Goethes Faust und Schillers Räuber. Das war sicherlich eine Hommage sozusagen in Richtung ja, der Leute, die da im Block sozusagen standen. Das war eine Choreo der Sektion Weimar. Ich habe das Banner in der Mitte nicht ganz genau erkennen können. Aber sonst das tiefgetauchte Blau oben drüber, dieses Spruchband und dann eben mit Pyrotechnik untermalt. Vorne zwei, die sozusagen verkleidet waren mit Perücken und Co., also sozusagen Schiller und Goethe darstellen sollten. Da bin ich einfach zu großer Fan von Weimarer Klassik und Fußballkultur und dann die Kombi hat mir einfach extrem zugesagt. Wie gesagt, das für sich genommen, fand ich sehr, sehr cool. Und dann ist es halt wieder extrem schade. Und jetzt bewerfen sich wieder beide Seiten, beide Lager, wenn man das so aufsplitten möchte, natürlich mit viel, viel Text und viel Vorwürfen. Es gibt sowohl vom Verein als auch von der Stadt lange Statements auf der Homepage. Wenn wir die jetzt hier ausrollen würden, glaube ich, dann wären wir bei einer Stunde 30 am Ende. Deswegen sei da nur trotzdem auch dazu gesagt, wer da ganz groß reintauchen möchte, Deep Dive machen möchte, kann sich da entsprechende Statements durchlesen von beiden Seiten, die auch in meiner Wahrnehmung von beiden Seiten sehr viele valide Punkte haben.
Wobei, ganz kurz, Paddy, der Verein, der ist ja eigentlich gar nicht Konfliktpartei. Der Verein steht ja in gewisser Weise dazwischen
Und er muss sich ja aber äußern dazu. Das ist halt,
sich irgendwie positionieren, 100%. Und deswegen fand ich es auch ganz interessant, dass sie sofort gleich zu Beginn dieses Statements gesagt haben, wir möchten gerne, dass dieser Dialog wieder stattfindet und dass alle sich wieder besinnen darauf, dass in Jena Fußball nur funktionieren kann, wenn wir vernünftig miteinander umgehen und wenn wir vernünftig miteinander sprechen. Laut Statement des Vereins haben diese Hausverbote, die ausgesprochen wurden, von der Stadt dazu geführt, dass dieser Dialog halt komplett zum Erliegen gekommen ist. Die Hausverbote nach dem Spiel gegen Chemie letzte Saison, die teilweise auch ausgesprochen wurden, zunächst, mittlerweile glaube ich wieder zurückgenommen, gegen Leute, die erwiesenermaßen nicht mit dabei waren und das Ganze ohne Verurteilung, also viele, viele Hausverbote, die ohne echte Verurteilung ausgesprochen wurden, das hat für extrem viel Frust gesorgt auf der einen Seite. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo sich zwei Fronten dermaßen verhärtet gegenüberstehen, dass es einfach unglaublich schwierig ist, das aufzulösen. Auch diese Fahnengeschichte ist ehrlicherweise, glaube ich, einfach ein Stellvertreterkrieg, weil wir haben uns die Südkurve in den letzten Wochen und Monaten angeguckt. Die sah immer genauso aus. Es war hinter den Kulissen offensichtlich schon Thema, dass diese Tore frei bleiben sollen. Gegen Eilenburg waren sie zugehangen, gegen Hertha 2 waren sie zugehangen. Da hat die Stadt die Augen zugedrückt. Jetzt hat sie gesagt, es reicht, auch womöglich aufgrund dieser Choreografie. Und so ist es zu einer Eskalation gekommen, wo ja im Grunde gar nichts passiert ist. Also wir reden nicht über Gewalt, es gibt keinen einzigen Verletzten, aber wir haben eine Situation, wo alle Welt im Fußball-Osten nach Jena guckt und sich denkt, hoppla, was ist denn da los? Ja, und da ist wirklich genau wie du sagst, Gregor, die große Frage, wohin soll das führen? Weil das natürlich für alle Seiten gefährlich ist, dass man sich da aufreibt und der Verein steht irgendwie dazwischen, hat Ultras in der Geschäftsstelle sitzen, muss sich irgendwie positionieren in Richtung Stadt, in Richtung Südkurve und will eigentlich Fußball spielen und am Mittwoch Tabellenführer werden gegen Lok Leipzig. Also das ist eine so verzwickte und schwierige Situation in alle Richtungen. Und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist, wenn alle Seiten abrüsten.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja noch der Treppenwitz am Ganzen. Als Jena spielt gerade wahnsinnig gut. Also die können, wie du gesagt, Tabellenführer werden. Fußballerisch, wenn du darauf guckst, objektiv müsste die Stimmung eigentlich super sein in Jena. Aber im Prinzip gibt es alle zwei Wochen irgendwas Neues, was da im Argen ist. Und ja, genau, wahrscheinlich einfach miteinander reden, abrüsten, wie du sagst. Und irgendwie versuchen, die nächsten Heimspiele ordentlich über die Bühne zu bekommen.
Tja, sehr schwierige Gemengelage in Jena. Schwierige Gemengelage, da kommen wir sofort zum nächsten nicht ganz leicht verdaulichen Thema. Haben wir auch rund um Chemie Leipzig bezüglich der Ausschreitungen gegen den Halleschen FC. Vor einigen Wochen die Sportgerichtsverhandlungen mit Aliyi und Weigel haben stattgefunden. Aliyi war ja schon vorgesperrt, hat eine 2-Spiele-Sperre bekommen. Weigel eine 5-Spiele-Sperre. Bei Chemie ist man extrem sauer und irritiert über diese Urteile. Gregor, wie denkst du darüber?
Ja, ich war ehrlich gesagt auch ganz schön irritiert, muss ich sagen. Es war ja die Verhandlung an dem Tag nach unserer letzten Aufnahme, also letzten Dienstag. Und am Mittwoch kam dann im Prinzip raus, dass Weigel 5-Spiele-Sperre absitzen muss, zusätzlich zu seiner Rotsperre noch aus dem Spiel gegen Erfurt. Und spannend fand ich tatsächlich die Begründung des Sportgerichts, denn da war davon die Rede, dass Weigel mit seiner Aktion als sogenannter Brandbeschleuniger für die Situation gesorgt hat, auf dem Feld nach dem Spiel, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, das ist eine spannende Auslegung. Also wenn ein Spieler, der sich mehr oder weniger verteidigt, weil Dutzende oder vielleicht sogar 100 Fans in den Innenraum rennen und ihn angehen, der sich wehrt und dann ihm das ausgelegt wird als Brandbeschleunigung der Situation, dann müssen wir, glaube ich, mal ganz grundsätzlich darüber reden, wie so zwischenmenschliche Interaktionen funktionieren, weil das finde ich doch ganz schön hart. Was für mich dazukommt, ist eine Verhältnismäßigkeit in den anderen Sperren. Also Fabrice Hartmann, der eine Sperre bekommen hat, 2 Spiele, die auch jetzt mittlerweile schon abgesessen hat. Wir erinnern uns, er hatte Tim Bunge umgecheckt. Finde ich dann auch ja, relativ harmlos. Also wäre das im Spiel passiert, hätte der im Zweifel vielleicht sogar noch mehr Spielesperre bekommen. Und ja, finde ich ehrlich gesagt total objektiv auch gesehen völlig richtig, dass Chemie da ja, in Berufung geht, weil ich das, wie ich das ein schwieriges, sehr schwieriges Signal finde an ja, an den Umgang mit solchen Situationen.
Also ich habe gestern mal in dieser Sache mit Steffen Tänzer telefoniert, weil wir uns schon länger kennen, haben früher öfter miteinander zu tun, als er noch im Vereinsfußball aktiv war. Und er hat mir nochmal das geschildert.
Muss ganz kurz vielleicht dazu sagen, Steffen Tänzer,
der Leiter der Sportgerichtsbarkeit, der das auch mit unterschrieben hat. Und er hat mir dann nochmal erklärt, was er auch in der mündlichen Urteilsbegründung dargelegt hat. Bei Weigel ging es wohl darum, oder geht es darum, dass sie Videomaterial vorliegen haben, wie Weigel aktiv mehrere Meter nach vorne geht, um einen Fan umzutreten, umzuschubsen, schwer zu erkennen auf den Videos. Was man erkennt ist, dass er tatsächlich so aus der zweiten, dritten Reihe diese Meter nach vorne macht. Und das haben sie zum Anlass genommen zu sagen, wenn er diese Meter nicht macht und proaktiv in die Konfrontation gehen würde, dann wäre es zu dieser Eskalation hinten raus wahrscheinlich gar nicht gekommen. Das Ganze drumherum, Fans auf dem Platz, das wird sowieso nochmal extra behandelt, das ist völlig klar. Also da können sich sicherlich Chemie und Halle auf fette Strafen einstellen. Und in der persönlichen Beurteilung war diese Aktion von Weigel halt für das Sportgericht ausschlaggebend dafür, dass sie gesagt haben, es gibt 5 Spiele Sperre. Was man natürlich sagen muss, ist, dass der Ablauf extrem unglücklich verlaufen ist in der Kommunikation nach außen, weil man erst Weigel mit Aliyi verwechselt hat. Deshalb wurde Aliyi vorgesperrt, obwohl man eigentlich noch gar keinen Grund hatte, Aliyi vorzusperren, sondern Weigel sperren wollte. Dann hat man es aber auch nicht wieder zurückgenommen, weil es in der englischen Woche war. Also alles in einem zeitlichen Ablauf, den du nach außen kaum noch darlegen kannst und kaum noch erklären kannst.
Ist für mich ehrlich gesagt eine absolute Fehleinschätzung der Situation, eine absolute, also finde ich wirklich, davon zu sprechen, dass das alles nicht ins Rollen gekommen wäre, wenn der Spieler das nicht macht, finde ich völligen, weil du weißt nicht, was passiert auf dem Platz, was sind da auch für Worte gefallen. Wir haben auch aus diesen Berichten von dieser Verhandlung gehört, dass Aliyi psychisch aus diesem Spiel rausgegangen ist, nachts irgendwie nicht pennen konnte, weil er einfach an diese Situation denken musste. Und ich finde, das ist eine völlige Fehleinschätzung. Also wirklich ganz, sagen, ganz neutral gesehen. Und auch mit dieser ganzen Nummer dann, über die du gerade gesprochen hast, Leute dann falsch zu sperren und so. Also finde ich wirklich nicht gut gelöst vom NOV.
Also ich will niemanden in Schutz nehmen, ich will den Job auch nicht machen von Steffen Tänzer und mich dann mit sowas auseinandersetzen. Mein Problem mit der Einschätzung ist auch so ein bisschen, ja okay, also es fällt und steht ja, sag ich mal, mit unautorisierten Menschen, sagen wir es mal so, auf dem Rasen.
Das ist völlig unstrittig, 100%.
Genau. Das heißt, also für mich ist so der Fall, ja okay, als Spieler jetzt, wenn ich mich bedroht fühle, und das muss halt jeder für sich selbst, und weiß nicht, ob es in der Vita von Steffen Tänzer vielleicht so eine Situation noch nie gab, dass er sich, vielleicht gab es sie, vielleicht nicht, weiß ich nicht, ne, sich so bedroht zu fühlen. Ich finde das super, super schwer und eigentlich nicht möglich, dann zu sagen, es klingt so ein bisschen wie, ja, soll ich jetzt noch 5 Meter warten und einfach stehen bleiben, dass der andere die 5 Meter macht, um mir eine durchzuladen. Also, ja, weißt du, so, weil du weißt nicht, ja auch
so
nicht, wie...
So war es nicht, Paddy. Also, es ist schon so, dass der Weigel proaktiv rausgeht.
Ja, aber du weißt ja nicht, was daraus noch entspringt. Also, das ist ja trotzdem dann, du weißt ja nicht, welche Handlung zur Folge hat. Und dass das, sage ich mal, ganz, ganz viele, Testosteronbolzen auf dem Rasen dann unterwegs sind, wo eine Handlung die nächste bedingt, so Butterfly-Effekt-mäßig. Das weißt du ja nicht.
Ja, es ist super schwierig. Also ich hatte, als ich den Beitrag gemacht habe damals und diese Bilder, wie Weigel rausgeht, noch nicht vorliegen hatte, habe ich auch gesagt, da kommt es zu einer Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, wie die zustande kommt, aber durch diese Auseinandersetzung entsteht dann diese Situation, wo am Ende die Chemiespieler gejagt werden und wo Wendt und Aliyi Weigel vor diesem heranstürmenden Hooligan beschützen müssen. Also der Zusammenhang, der ist, glaube ich, schon da. Und dann ist halt die Frage, wie bewertet man die Umstände drumherum? Sagt man, es ist völlig okay, wenn Weigel proaktiv in die Konfrontation geht, weil die Umstände drumherum so bedrohlich sind? Oder sagt man, das muss er nicht machen, weil die Situation dadurch noch gefährlicher wird? Ja, super schwierig. Was ich gehört habe, ist, dass da tatsächlich auch die Meinungen komplett auseinandergehen. Es gibt viele, die sagen, insbesondere bei Chemie, wie könnt ihr das machen? Wie könnt ihr den für sowas verurteilen? Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die sagen, warum nur 5 Spiele? Der geht ja aktiv in die Konfrontation und in eine körperliche Auseinandersetzung. Also ganz schwer.
Also das ist mir wirklich ein Rätsel, wie man das sagen kann. Also nur 5 Spiele. Also diese absolute Ausnahmesituation, dass du dich bedroht fühlst, weil irgendwie Leute im Innenraum sind und dann, ne, das ist schon mal eine Abstufung für mich. Klar muss man nicht mit einem gesunden Menschenverstand auf jemanden zugehen und umschubsen. So, aber wie gesagt, wir wiederholen uns jetzt, aber das ist eine absolute Ausnahmesituation. Du weißt nicht, was für Worte gefallen sind. Du fühlst dich bedroht. Ja.
Und es ist ja in der Tierwelt jetzt auch so, dass Tiere, die sich bedroht fühlen, nicht zurücktreten, sondern angreifen. So. Ne? Dann nenne ich es jetzt ein krummer Vergleich, aber ich meine, das ist bei Menschen durchaus trotzdem auch so. So, dass du teilweise in solchen Situationen eher ja den Schritt drauf zumachst, als Verteidigungsmaßnahme. War jetzt eine krumme Gurke vielleicht. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, Jungs. Also das ist ein bisschen, aber trotzdem. Also,
und dann, ich verstehe auch, dass du irgendwie alle Leute dann da belangen musst, um da dann irgendwie ein Zeichen zu setzen, weil klar ist es ein unsportliches Verhalten, jemanden umzuschubsen und so, aber dann kannst du ja immer noch ein Zeichen setzen mit der Härte der Sperre und das sind einfach 5 Spiele. Für mich ist brutal. Also, aber gut. Ja. Ist ja auch wieder Diskussionsstoff.
In der Tat, Fabrice Hartmann hat 2 bekommen. Das hat mich auch gewundert tatsächlich, der Tim Bunge da umgecheckt hat. Da waren mit Sicherheit auch mehr Spiele im Gespräch. Was ich gehört habe, war, dass sich da einige Chemiespieler extrem fair verhalten und geäußert haben und mit dafür gesorgt haben, dass es nicht mehr wird für Hartmann. Von daher Hut ab an alle, die sich da so sportsmännisch geäußert haben und deeskaliert haben. So, jetzt wollen wir noch mal einmal ganz kurz sportlich sprechen über die Regionalliga, weil das ist ja wirklich heiß, was da vorne gerade abgeht. Insbesondere Lok Leipzig steht vor einem unfassbaren Oktober. Der HFC schmiert im Moment komplett ab und Lok hat jetzt erst Jena, dann Erfurt, dann 2-mal Derby, einmal in der Liga und davor auch noch im Pokal und anschließend auch noch Halle. Also was da ansteht an Highlight-Spielen in nur einem Monat, ist wirklich außergewöhnlich.
Ja, das wird ein heißer Herbst im Osten, da freuen wir uns drauf. Und es gibt ja auch neben dem Sportlichen noch ein paar Sachen in der Regionalliga.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Ja, in der Tat können wir kurz sprechen über die Regionalliga-Reform. Die Arbeitsgruppe wurde definiert vom DFB und zwar nicht zur Zufriedenheit der Aufstiegsinitiative. Die hatte sich das etwas anders vorgestellt. Ursprünglich der Vorschlag der Aufstiegsinitiative war, aus jeder Regionalliga 3 Vereinsvertreter. Dazu Verbandsvertreter aus den Regionalverbänden und von DFB und DFL, das Ganze unter Vorsitz eines neutralen Mediators. Daraus hat der DFB jetzt folgende Konstellation gemacht. Statt 3 Vereinsvertretern aus jeder Regionalliga nimmt nur 1 Vereinsvertreter aus jeder Regionalliga teil. Was zur Folge hat, dass die Verbände grundsätzlich erstmal mit 7-5 in der Überzahl sind, also alles, was die Vereine der Aufstiegsinitiative sich überlegen und einbringen, kann erstmal ausgebremst werden durch die Verbände. Da kommt dem NOFV natürlich eine extrem wichtige Position zu, weil Hermann Winkler ja immer betont hat, dass sie diese Initiative unterstützen. Auf der anderen Seite ist er als DFB-Vizepräsident natürlich auch Teil dieses Verbandes und muss da in gewisser Weise Interessen bedienen. Also das wird extrem spannend, wie es da weitergeht. Sie haben sich bei der Aufstiegsinitiative in jedem Fall nicht zufrieden gezeigt mit dem, wie es gelaufen ist. Zum einen, weil es sehr lange gedauert hat und zum anderen, weil die Konstellation jetzt nun mal ist, wie sie ist. Der DFB hat angekündigt, eine konstituierende Sitzung in diesem Kalenderjahr durchführen zu wollen. Auch das hat für Stirnrunzeln gesorgt, weil die Initiative natürlich sagt, aufgrund des Zeitdrucks, der nun mal gegeben ist, wir wollen da schon mehr, wir wollen mehr machen und wir wollen ins inhaltliche Arbeiten kommen, noch in diesem Jahr. Also da bleibt es weiterhin interessant und da wird es weiterhin viele Diskussionen geben, die da geführt werden zwischen Regionalverbänden, DFB und der Aufstiegsinitiative. So ist also im Moment der Stand im Kampf rund um eine gerechte Aufstiegsregelung unter dem Motto, alle Meister müssen aufsteigen. Und auch im Frauenfußball sind eine ganze Menge Tore gefallen am vergangenen Wochenende, Paddy.
Ja, so ist es, denn da war DFB-Pokal angesetzt. Einerseits RB Leipzig als Bundesligist gewonnen gegen Andernacht mit 7:0. Die Leipzigerin in der Bundesliga aktuell nicht so gut unterwegs. Da ist so ein DFB-Pokalsieg, A war der eingeplant in Andernach und B, glaube ich, auch ein bisschen Balsam. Dann gab es das Ostderby zwischen Carl Zeiss Jena, die aus einer überragenden Woche rauskommen, müssen wir sagen. Letztes Wochenende haben die gegen den großen FC Bayern München 0:0 gespielt, also einen Punkt geholt. Das wurde frenetisch gefeiert, das waren unfassbare Jubelszenen. Ich habe da auch mit einer Spielerin danach Kontakt gehabt, liebe Grüße an Annika. Minze aus Freital ist die gebürtig und ja, brutal, also absolut brutal, was da abging. Das ist so eine richtige Partymaschine und ich kann euch sagen, also auf der Busrückfahrt da schon brutal Stimmung gemacht natürlich und jetzt entsprechend auch noch ein weiterer Grund, 5:0 gewonnen gegen Chemie Leipzig da auswärts bei den Chemikerinnen im DFB-Pokal. Und das sind so die Ergebnisse quasi, die, und Magdeburg noch, ja, die haben es leider nicht geschafft gegen den HSV, gegen den Bundesliga-Aufsteiger, die Magdeburgerinnen ausgeschieden im Pokal 0:3. Und heute gibt es dann auch bei den
dafür
Frauen...
Dafür gab es aber einen Zuschauerrekord in Magdeburg und zwar vor 2203 Zuschauern einen Frauenfußballrekord in Sachsen-Anhalt.
Das ist sehr cool, das ist wirklich sehr, sehr cool und die kommen mindestens auch heute plus eine Menge X im Stadion Rote Erde, da ist heute der Klassiker, ich finde das Wort so beschissen, ey, Dortmund gegen Bayern, das ist seit 10 Jahren ein Klassiker, das hatte vorher nie einer gesagt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Gibt es heute beim Frauenfußball noch und damit dann auch die nächste DFB-Pokalrunde, die quasi komplettiert wird. Also auch da wird Fußball gespielt und ich bin bald wieder mal beim Frauenfußball, bin ich sehr gespannt, freue mich sehr drauf, bin ab und zu mal da. Immer eine Reise wert, weil da ist es einfach immer friedlich, da sind alle Fluchttore immer offen.
So, Gregor, du hast noch große Historie mitgebracht.
Im Osten ging die Sonne auf.
Ja, und das ist diese Woche eine schöne Verknüpfung von Aktuellem und Vergangenen, denn Luca Herrmann ist ja mit seinem Fallrückziehertor gegen Bielefeld zum Tor des Monats gekürt worden. Hat das also gewonnen in der Sportschau. Und dann habe ich da mich mal so ein bisschen reingewühlt in die Historie. Er ist der 7. Dynamo-Profi, dem das gelungen ist, das Tor des Monats zu schießen. Und ein Tor des Monats von einem Dynamo-Profi ist sogar auch mal zum Tor des Jahres geworden. Und das Schöne ist, das war auch ein Fallrückzieher. Paddy, wer hat den geschossen?
Paco Testroth.
Nee, Clemen Lavrič. Und zwar im Jahr 2004 im Steigerwaldstadion in Erfurt, 2. Liga, Rot-Weiß Erfurt gegen Dynamo Dresden. Clemen Lavrič schießt ein Fallrückzieher rein. Dieses Tor wird zum Tor des Jahres am Ende gewählt. Und das Herrliche ist, ich habe mir den natürlich dann angeschaut und es gibt einen wunderschönen Beitrag von der Sportschau, denn Thorsten Püschel ist in die Türkei gefahren, ins Trainingslager und hat Clemen Lavrič quasi die Medaille überreicht. Und dieser Beitrag ist so herrlich, weil die wohnen damals irgendwie in einem Hotel, das heißt Titanic. Und dann geht das immer mit der Titanic-Musik los. Dann spielen die ganze Zeit am Strand dieses Tor nach. Da, also Clemen Lavrič muss dann ungefähr 18 Mal diesen Fallrückzieher machen. Und Christoph Franke, der damalige Trainer von Dynamo, wird auch dazu befragt und sagt einfach nur, naja, ich sag mal so, es war auch ein Bombentor.
Clemen Lavrič übrigens kann und werde ich nie vergessen. Das war 2004, 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Saarbrücken, mein erstes Spiel im Stadion. Und der hat das allererste Tor erzielt, was ich jemals in einem Fußballstadion gesehen habe. Ich war da noch 6 Jahre jung. Und ich glaube, 1-0 Clement Lavrič und 2-0 Joshua Kennedy, Dresden da gewonnen gegen Saarbrücken. Also Clement Lavrič und ich, das wird für immer so eine Emotionsverbindung sein.
Herrlich.
Wie sich hier heute die Kreise schließen, das ist
ja... Es ist wirklich schön. Ich muss auch noch eine kleine zweite Historiensache, weil am Freitag ja Tag der Deutschen Einheit ist, habe ich natürlich mal in den Geschichtsbüchern geschaut und 35 Jahre zurückgespult. Am 29.09.1990 war nämlich der 6. Spieltag der letzten DDR-Oberligasaison überhaupt. Sind schöne Ergebnisse, die man da, schöne Begegnungen. Steil-Brandenburg hat gespielt, Chemnitz gegen Rostock, Erfurt gegen Cottbus, Sachsen-Leipzig gegen Jena, Frankfurt-Oder gegen Dresden. Da kann man sich mal reinwühlen, sind schöne Ergebnisse. Am Ende haben sich ja Hansa Rostock und Dynamo Dresden qualifiziert für die Bundesliga-Saison. Ja, muss ich dran denken, weil Tag der Deutschen Einheit ist, mag ich immer gern, sich in diese Osthistorie reinzuwühlen.
So, dann müssen wir da noch ganz kurz weiterwühlen. In dem Fall müsst ihr beiden weiterwühlen, Jungs. Wann und wo hat denn das letzte deutsch-deutsche Europacup-Spiel stattgefunden? Und wer stand auf dem Platz? Also welche zwei Vereine?
Ich glaube, du hast mir schon ein paar Mal davon erzählt. Borussia Dortmund hat gespielt in Dresden?
Nein.
In Chemnitz?
Ja.
In Chemnitz gespielt und zwar am 2. Oktober.
Im Sportforum in Chemnitz, exakt am 2. Oktober 1990, abends am Vorabend der Wiedervereinigung, also sprichwörtlich, wortwörtlich am Vorabend der Wiedervereinigung. Der BVB gewinnt mit 2-0 gegen den schon Chemnitzer FC, nicht mehr FC Karl-Marx-Stadt, weil Chemnitz sich, glaube ich, im Laufe des Jahres 1990 wieder hat zurückbenennen lassen.
Ja, mussten die fast alle machen, ja.
Da war sogar eine Bürgerabstimmung in Chemnitz.
Ah, okay.
Und der Verein ist dann ein paar Wochen später nachgezogen. Also da stand schon der Chemnitzer FC auf dem Platz. Und der BVB gewinnt dieses Spiel wenige Stunden, bevor die zwei Länder dann wieder vereinigt werden. Und eine ganz besondere Geschichte hat dann Susi Zorc, damals schon Kapitän vom BVB, erzählt, weil Borussia Dortmund dann zurückgeflogen ist nach diesem letzten deutsch-deutschen Europacup-Spiel und um 0 Uhr oben in der Luft war im Flugzeug und die Mannschaft hat runtergeguckt und hat gesehen, wie unten ein ganzes Land im Feuerwerk versunken ist. Völliger Wahnsinn.
Herrlich. Also, oh, Gänsehaut. Habe ich Gänsehaut? Gänsehaut?
Ist das nicht schön? Wie so ganz Deutschland diese eine einzige große Party feiert. Ich habe auch nochmal eine Geschichte gelesen, wie in Chemnitz überall Feuerwerk ausverkauft war. Und ja, ganz Deutschland hat eine große Party gefeiert und der BVB hat es von oben gesehen.
Ein Traum.
So ist es. Jungs, hat wieder Spaß gemacht. Hatten eine ganze Menge zu besprechen. Ich gehe davon aus, dass das auch so weitergeht in den nächsten Wochen.
Zwei Leipzig-Dürbis zum Beispiel sein vor der Brust, ne?
Unbedingt, unbedingt.
Eben das. Also, ich freue mich drauf. Euch eine schöne Woche und dann hören wir uns. Haut rein.
Schreibt uns weiter, liked weiter, kommentiert weiter, schickt uns eure Geschichten und macht's gut.
Tüdelü.
Ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.